Sex und Freundschaft. Fragen und Antworten der Philosophie. Ein Podcast der TU Dresden mit dem Philosophieprofessor Markus Tiedemann und der Wissenschaftsjournalistin Katrin Tuminski. Nur wenig auf dieser Welt interessiert die Menschen mehr als Liebe, Sex und auch Freundschaft. Selbst Geld, Status, Reichtum und auch Schönheit sind oft nur Mittel zum Zweck für den Erfolg bei der Partnerwahl oder für die Befriedigung sexueller Bedürfnisse, für das Gewinnen von Freunden oder auch um eine Familie zu gründen. Doch gibt es wahre Liebe und wahre Freundschaft überhaupt? Wie wird Sex bewertet und praktiziert? Welche Denkmodelle prägen unsere Vorstellungen von Lust? Seit Jahrtausenden beschäftigen sich auch Philosophen mit diesen Fragen. Von der Antike bis zur Gegenwart, von Aristoteles und Platon bis Simone de Beauvoir und auch Erich Fromm, sie alle haben nach Antworten gesucht und auch welche gefunden. Herzlich willkommen zur dritten Folge unseres Podcastes Liebe, Sex und Freundschaft, Fragen und Antworten der Philosophie. Ich begrüße wieder hier im Studio Markus Tiedemann. Er ist Professor für Philosophie und Didaktik an der TU Dresden. Hallo Markus.
Hallo Katrin.
Hier sind wir wieder. Das letzte Mal haben wir ziemlich ausführlich über die Mythen in der Antike und unserer Religionen gesprochen. Heute wollen wir einen Schritt weiter gehen und fragen, was Platon zu Liebe sagt und welche Rolle der Aufstieg des Logos, der Vernunft, spielt. Also, herzlich willkommen zur dritten Folge. Ich fasse jetzt noch einmal zusammen. Mit den griechischen Philosophen hat also die Beschäftigung mit Liebe, Freundschaft und Sexualität begonnen. Habe ich mich da jetzt richtig erinnert?
Jein. Die wissenschaftliche Beschäftigung mit diesen Phänomenen. Die Beschäftigung selbst ist so alt wie die Menschheit.
Okay, die wissenschaftliche Beschäftigung. Kannst du noch mal ganz kurz sagen, wo liegt jetzt der Unterschied der wissenschaftlichen Beschäftigung mit diesen Fragen zu der ganz normalen Beschäftigung damit?
Im Rechtfertigungskontext. Also jemand, der Wissenschaft betreibt, versucht seine Erkenntnisse und die Rechtfertigung dieser Erkenntnisse so zu formulieren, dass eine andere Person, die nicht den kulturellen Hintergrund hat, nicht den gleichen sozialen Status oder andere Unterschiede mit sich bringt, gleichwohl die Argumente verstehen kann und im Idealfall sogar logisch zustimmen muss. Das wäre ein wissenschaftlicher Anspruch. Und mit dieser Art und Weise beginnen erstmals die Philosophen, sich mit der Welt zu beschäftigen. Vorher ist die Welt ja auch erklärt worden. Wir hatten letztes Mal die Mythen. Man denkt sich einfach eine schöne Geschichte aus. Es donnert, es blitzt, ich kann es mir nicht erklären. Und dann denke ich mir Zeus oder Thor oder so etwas aus. Und für mich ist das eine überzeugende Erklärung, aber eben nur für mich. Und jemand, der meiner Kultur nicht anhängt, würde sagen, was für ein Blödsinn.
Okay, heute geht es dann um Platon. Wir wollen ein bisschen tiefer hineinkriechen in die Definition oder auch die Definitionsversuche von Liebe. Und Platons Ideal der wahren Liebe gilt ja als Schlüsseltext der Philosophiegeschichte. Warum?
Ich denke, das liegt daran, dass es ein Schlüsseltext der sogenannten Ideenlehre ist. Also die Ideenlehre ist vielleicht das, was man am meisten mit Platon verbindet. Klammer auf, es gibt eine Diskussion darüber, ob Platon überhaupt als Person selbst eine Ideenlehre vertreten hat. Es gibt sehr renommierte Platon-Kennerin Dorothea Frede, Eckhard Martens, die würden sagen, nee, das hat er nie. Das ist später daraus gemacht worden. Aber unstrittig ist, dass die Ideenlehre sehr wirkungsmächtig war. Und die Geschichte oder die Erzählung oder die ersten Dialoge, die sich um Liebe drehen, beschreiben den Aufstieg zur wahren Liebe als einem Ideal, einer Idee. Und deswegen sind sie dafür sehr geeignet, die Ideenlehre zu erklären.
Okay, das verstehe ich jetzt aber noch nicht so richtig. Also ich verstehe natürlich, dass die Voraussetzung von wahrer Liebe die Idee davon sein soll. Aber trifft das dann auf alle Ideen zu, die wir im Leben haben?
Nein, auf gar keinen Fall. Also wir haben viele verrückte Ideen, das sind aber unsere persönlichen Vorstellungen. Wenn Platon Idee, Idea meint, dann meint er etwas, was außerhalb von uns aus sich selbst heraus ewig und dauerhaft existiert. Das klingt jetzt ganz verrückt, ist aber eigentlich berauschend klug, weil wir es auch übersetzen können mit dem Versuch, so etwas wie Objektivität zu fassen. Also vor Platon gab es die unterschiedlichen Narrative, die unterschiedlichen Erklärungsansätze, die waren subjektiv kulturell geprägt. Und Platon sagt, naja, aber es gibt auch Dinge, die unabhängig von unserer Neigung, unserer Erziehung, unseren Vorlieben existieren. Leicht zugänglich ist das bei mathematischen Gesetzen. Also die Definition des Kreises, alle Punkte sind vom Mittelpunkt gleich weit entfernt, ist völlig darüber erhaben, ob ich das gut finde oder ob mich das überzeugt. Es ist einfach so. Und wenn ich ein Objekt kreisähnlich gestalten möchte, kann ich diese Definition nicht umgehen. Ich kann nicht ein Objekt schaffen, das einerseits Kreis ist und andererseits dieser Definition nicht gehorcht. Und dann würde Platon sagen, naja, aber dann ist eben diese Idee, die Definition des Kreises, etwas, was über dich hinausweist, was wir gerne als ewig, Platon würde vielleicht auch sagen, als göttlich, damit meint er das Gleiche, ewig und perfekt festhalten können. Und jetzt kommt der Idealismus nochmal rein, um das ganz kurz stark zu machen. Der Idealismus ist die Hoffnung, dass wir mit gleicher Präzision, wie wir mathematische Erkenntnisse festhalten, vielleicht auch Gesetze von Gerechtigkeit, von Liebe, von Freundschaft oder anderen Dingen erfassen können.
Könntest du denn ein Beispiel nennen für dieses Ideal, die der wahren Liebe vorausgeht, wie was Platon meint?
Vorausgeht. Ich könnte vielleicht mal versuchen, ein Beispiel zu konstruieren, wie man zur wahren Liebe aufsteigt.
Ja.
Vielleicht ein bisschen
lang. Mach das
mal. Okay, wir stellen uns Peter und Petra vor. Und Petra liebt Peter. So, warum liebt sie ihn? Weil Peter einen schönen Körper hat. Und den findet sie anziehend, weil sie Anteil am Schönen haben möchte. Und indem sie Zugang zu diesem schönen Körper hat, hat sie Anteil am Schönen. So, nun nimmt Petra mit ins Freibad und Petra sagt, hoppla, da gibt es aber eine Menge schöner Körper. Und Petra wird darauf Liebhaberin der schönen Körper an sich. Und das macht sie auch sehr intensiv, vergisst Peter eine Weile, aber bei diesem ganzen Hin und Her, was nach Platon vor allen Dingen in der Jugend stattfindet, trifft sie Peter dann wieder. Und es kommt ihr nächster Schritt, die liegen zusammen im Bett und Petra stellt fest, hoppla, Peter spricht. Und zwar ganze Sätze und die sind sogar klug.
Also er hat nicht nur einen schönen Körper, sondern kann auch reden.
Er kann auch reden oder in anderen Worten, er hat eine schöne Seele, so heißt es dann in der Erzählung bei Platon. Und Petra wird Liebhaberin der einen schönen Seele. Peter macht aber seinen nächsten Fehler. Sie spricht ihn darauf an, Mensch, warum redest du denn so klug? Und er sagt, ja, komm doch mal mit zu diesen Diskussionsveranstaltungen, da gehe ich gerne hin oder in dieses Bildungszentrum. Petra kommt mit und sagt, hoi, es gibt ganz viele schöne Seelen und wird Liebhaberin der vielen schönen Seelen. Während sie sich weiter beschäftigt, stellt aber Petra sich irgendwann die Frage, was macht eine Seele eigentlich schön? Also was ist das Gemeinsame dieser vielen schönen Seelen? Und sie kommt zu der Idee, dass sie sagt, eine schöne Seele ist entweder klug oder gerecht oder sie ist beides, klug und gerecht. Und sie wird Liebhaberin der Weisheit, also der Klugheit, in diesem Fall der Wissenschaft oder der Gerechtigkeit. Platon nennt das der Gesetze, also den Versuch, Gerechtigkeit herzustellen. Und sie liebt plötzlich die wissenschaftliche Wahrheit und sie liebt die Gerechtigkeit. Und sollte es ihr gelingen, noch eine Stufe den Weg hoch zu klettern, dann würde sie die Ursache, die Essenz, das Wesen, die Idee der Gerechtigkeit und der Wahrheit selbst verstehen. Platon hat keine genauen Begriffe dafür, weil er es eben nicht beschreiben kann. Deswegen nennt er das dann die Idee. Und das wäre ein absolutes Glückserlebnis. Und das wäre der Aufstieg zur wahren platonischen Liebe.
Spannend, spannend. Zur platonischen Liebe möchte ich nachher noch einmal kommen. Kann ich in dem Zusammenhang auch diese sogenannten Zwei-Welten-Theorie verwenden, indem Platon ja sagt, okay, hier ist das Ideal, da ist die Realität und je näher ich in der Realität an das Ideal herankomme, desto rauschhafter wird es, hast du zumindest so geschrieben.
Ich würde sagen, es wird umso glücklicher. Rauschhaft ist der Moment der Erkenntnis. Man könnte es auch so sagen, die alten Griechen haben zu Recht die Entdeckung mathematischer Gesetze in rauschenden Partys gefeiert, in wilden orgiastischen Festen, weil sie sich dem Göttlichen und dem Wahren nahe fühlten oder meinten. Und das ist ja auch gar nicht so ganz falsch. Also diese Definition des Kreises, die wir eben hatten, die ist wahr und sie war wahr, bevor wir da waren. Und sie wird noch wahr sein, wenn wir schon wieder weg sind. Also das könnte man durchaus göttlich nennen. Tipp an alle Mathematiklehrerinnen da draußen. Also wenn man solche Gesetze verinnerlicht mit den Schülern, ruhig mal eine Party feiern, weil das eben so toll ist.
So, wie das klingt das zur, super.
Wie gehört das zur Ideenlehre? Naja, wir hatten ja schon gesagt, mathematische Gesetze sind gute Beispiele für Ideen. Und diese Vorstellung von Petra, ich habe das Prinzip, ich habe den Schlüssel, die Definition, ja, die Idee verstanden, was eine Seele schön macht, was Gerechtigkeit ausmacht. Das muss dann auch etwas sein, was vor mir schon existiert hat, während mir existiert und wenn ich schon weg bin, auch schon noch immer weiter existieren wird. Und das sind diese zwei Welten. Die Ideen sind ewig und unveränderlich. Sie sind immer da, sie sind auch perfekt. Man kann einer Idee nichts wegnehmen oder hinzufügen, sie sind einfach da. Bei der mathematischen Definition ist es am leichtesten zu denken, auch wenn es so kleine Haken gibt. Und alles andere, wir zum Beispiel, wir sind ja unperfekt und vergänglich, leiblich, physisch und so weiter. Wir können also immer nur in einer Annäherung zu den Ideen leben, haben aber einen Zugang und das ist unsere Vernunft. Die Vernunft ist in der Lage, Ideen zu erkennen. Nicht alle, aber hin und wieder gelingt es.
Okay, die Vernunft ist in der Lage, die Ideen zu erkennen. Aber das würde ja heißen, nach Platon, dass wir nicht nur Menschen lieben können.
Das stimmt. Der höchste Schritt, den wir ja auch gerade bei Petra hatten, Petra liebt nachher das Prinzip der Gerechtigkeit. Sie liebt das Prinzip der Wahrheit und der Wissenschaften. Also sie ist immer weiter hinaufgeklettert und hat sich immer mehr von dem konkreten Physischen entfernt. Sie hat angefangen mit Peters Körper und ist später beim Prinzip des Gerechten, der Wahrheit, ja, bei der Idee des Richtigen.
Platons Ideal der wahren Liebe, ich muss jetzt nochmal kurz nachdenken, kannst du es vielleicht jetzt nochmal, wir sind jetzt ein bisschen weit gegriffen, kannst du es vielleicht in wenigen Sätzen nochmal zusammenfassen? Was ist Platons Ideal der wahren Liebe?
Es ist die Idee oder es ist die Liebe zur Idee des Gerechten, des Schönen und des Wahren.
Das klingt toll.
Ja, das ist auch der Idealismus bei Platon. Also ein Idealist im platonischen Duktus ist jemand, der an die Einheit des Guten, Schönen und Gerechten glaubt. Also das Gute ist immer auch gerecht und schön. Das Schöne ist immer gerecht und wahr. Und das Wahre ist gut und schön. Also das fällt in sich zusammen, das kann man natürlich destruieren, aber dieser platonische Idealismus würde eben sagen, da fällt es in sich zusammen. Und der zweite Teil des Idealismus ist, wir sind, wenn nicht in Gänze, doch zumindest in Teilen dazu in Lage, einige Bausteine dieses Ewigen zu erkennen, festzuhalten. Und das weist ja dann auch über unsere eigene Vergänglichkeit hinaus.
Ich muss jetzt aber nochmal in die Gegenwart kommen. Wir hatten ja am Anfang darüber geredet, dass Liebe auch einseitig sein kann. Und Liebe ist ja dann oft einseitig, wenn der andere die Liebe nicht erwidert. Und oft ist es dann so, so vermeiden wir zu denken, der andere ist böse und deswegen erwidert er unsere Liebe nicht. Beziehungsweise ist es ja oft so, dass Täuschung in der Liebe mit, ja, vielleicht nicht dem guten, edlen und tugendhaften zusammenpassen.
Ja, ich versuche mal eine Bindung, eine Brücke zu Platon zu schlagen. Also Platon würde natürlich sagen, ich, Platon, habe nicht behauptet, dass sämtliche Phänomene, die ihr so als Liebe empfindet, liebe Menschen, meinem Ideal gerecht werden. Wahrscheinlich werden aber alle zumindest Anteile daran haben. Also auf der untersten Stufe, Peters Körper ist einfach schön, deswegen will man daran partizipieren.
Ja, das klingt gut.
Andere Brücke, vielleicht kann ich das mit der Diotima kurz erklären. Die ist sowieso eine spannende Figur. In diesem berühmten Symposium bei Platon taucht Diotima auf und die ist im doppelten Weise spannend. Also die meisten Dialogpartner von Sokrates in den platonischen Dialogen sind unheimlich langweilig, weil sie eigentlich immer nur sagen, ja, Sokrates, beim Zeus, so Sokrates, natürlich hast du recht, Sokrates und so weiter. Und Diotima hat nun zweierlei. Erstens ist Diotima eine Frau, was Platons Position als Universalist nochmal verdeutlicht. Platon hat ja auch bei dem berühmten Stelle, wo er gesagt hat, alle die Könige müssen Philosophen werden, also der Philosophenkönig, auf die Frage geantwortet, kann das auch eine Frau sein, hat er gesagt, selbstverständlich kann das auch eine Frau sein.
Super.
So, und also das ist nochmal der zweite Beweis, ist Diotima, denn jetzt kommt die zweite Eigenschaft von Diotima. Diotima gehört zu den wenigen Dialogpartnern des Sokrates, wo sich der Dialog umdreht. Das ist der junge Sokrates, also er berichtet von seiner Jugend und wie Diotima ihn belehrt hat. Und Diotima ist dann diejenige, die die Definition der Liebe bringt. Darf ich die noch?
Ja.
Also Diotima würde sagen, ja, lieber Sokrates, überleg dir doch mal, warum Menschen lieben. Und dann geht es ein bisschen hin und her. Und dann gibt es den ersten Vorschlag, ja, das liegt daran, dass man Anteil am Schönen haben will. Also man begehrt das Schöne, weil man Anteil daran haben will, weil man daran partizipieren. Das heißt nicht so ein Besitzen, Verbrauchen, aber man möchte es haben. Also so wie man eine schöne Vase gerne hat, im Besitz hat, weil man dann irgendwie an dieser Schönheit partizipieren kann, die ist um einen. So ist das mit Peter und Petra auch, mit seinem schönen Körper. So, dann ist die Frage, wie schaffe ich es daran zu partizipieren langfristig? Weil ich ja Anteil am Göttlichen haben will. Und die Antwort der Diotima ist Zeugen. Wir haben Anteil am Schönen, indem wir in anderen das Schöne zeugen oder in dem andere in uns das Schöne zeugen.
Oh, das klingt ja toll.
Ja, und das muss man sich nicht leiblich vorstellen, kann man sich leiblich vorstellen. Wir kriegen zusammen ein schönes Kind. Dann haben wir das Schöne gezeugt und merken irgendwie auch, es geht ja auch ein bisschen über unsere eigene Vergänglichkeit hinaus, da ist was und so weiter, ist was Schönes in der Welt. Jetzt denken wir das nochmal weiter, diesem Kind. Das hat nicht nur einen schönen Leib, sondern dem werden schöne Ideen, und bei Platon heißt schön immer auch gerecht, gerechte Ideen eingepflanzt. Er oder sie wird Trägerin von Gerechtigkeit und dem Wahn. Mit anderen Worten, sie wird ein guter Mensch.
Da muss ich gleich mal einhaken. Ich habe jetzt gerade überlegt, meine Gedanken nebenbei waren irgendwie okay. Deswegen ist Liebe bzw. alles, was wir darunter verstehen, auch mit Schönheit immer verbunden. Gleichzeitig ist mir eingefallen, es gibt ja auch zwei schöne Menschen, die vielleicht Kinder bekommen, die nicht so schön sind oder die vielleicht beeinträchtigt sind. Wird das dann bei Platon aufgehoben, weil er das Schöne immer mit dem Gerechten verbindet?
Ich würde zunächst einmal, Platon würde immer antworten, das eine spielt sich auf der untersten Stufe ab, die schönen Körper, die sich da begegnen. Dann würde Platon sagen, naja, also nehmen wir mal zwei Menschen, die visuell hässlich sind. Die könnten aber eine viel höhere Stufe des Guten und Gerechten erreichen, indem sie gute Menschen in diese Welt bringen. Das ist auch der typische Aufstieg, den wir eben bei Peter und Petra gehabt haben. Es wird immer mehr vergeistigt, was nicht bedeutet, dass die anderen Stufen schlecht sind. Sie sind nur nicht so viel wert wie die höheren. Eine Erkenntnis, die ich habe, die gut und ewig ist, die bleibt sogar über meinen Tod richtig. Ich kann alt werden, ich kann hässlich werden, ich kann ganz, ganz vieles, aber ich bin im Besitz dieser Idee. Ich partizipiere am Unvergänglichen. Wenn ich nur einen schönen Körper habe, ja, dann herzlichen Glückwunsch. Ist auch schön, aber das ist es dann auch.
Aber klingt das nicht auch alles ein bisschen naiv? War Platon da vielleicht nicht auch ein bisschen ein naiver Idealist?
Ich würde es anders sagen. Man kann den Platonismus als naiven Idealismus lesen. Wenn man aber Platon Gerechtigkeit angedeihen lässt, dann muss man auch die Dialoge lesen, wo er sich selbst über sich lustig macht. Und dann wird deutlich, dass vieles, was uns heute naiv erscheint, auch an Mangel an Begriffen liegt. Also er musste von Ideen sprechen, weil er noch wenige Möglichkeiten hatte, so ewige Prinzipien zu fassen. Wenn man sagt, es geht eigentlich um die letzten Entitäten unserer Sprache, dann ist Platon plötzlich eher bei Wittgenstein als bei so einer naiven Ideenlehre. Also das heißt, hier ist jemand, der erstmals in die Geschichte der Menschheit das Prinzip der Objektivität einpflegt. Das ist übrigens der Grund, weswegen Whitehead gesagt hat, die gesamte Geschichte des Abendlands besteht aus Fußnoten zu Platon. Mehr ist da nicht mehr. Das ist eine totale Übertreibung, aber wenn man ihm Gerechtigkeit angelt, dann ist hier jemand, der um das Prinzip der Objektivität weiß. Er hat es entdeckt, er hat es verstanden, dass es existiert, aber noch nicht die Begriffe hat, es sauber zu fassen.
Okay, wenn ich jetzt ganz, wenn ich jetzt aus unserem Verständnis zuspitze, würde ich sagen, aber Objektivität ist doch genau das Gegenteil von subjektiver Liebe.
Ja, ist genau das Gegenteil von subjektiver Liebe. Weswegen Platon sagt, die höheren Stufen der platonischen Liebe sind ja genau die Überwindung dieser Subjektivität. Petra liebt Peter, weil sie ihn subjektiv begehrenswert findet. Und ja, da muss so eine Restobjektivität, irgendwo muss dieser Körper am Schönen, am Objektiv Schönen, an der Idee des Schönen irgendwie partizipieren. Auf welche Weise, aus welchem Blickwinkel, das ist Petra überlassen. So, wenn sie später, sollte sie so weit kommen, die Prinzipien des Guten, Schönen und Gerechten definieren zu können, dann ist sie auf einer Stufe, die jeder Mensch, jedes vernunftbegabte Wesen verstehen muss.
Aber ich muss jetzt nochmal nachfragen. Wird Liebe, das ist alles verständlich, aber wenn ich sozusagen in dieser Tugendhaftigkeit immer ein Stück weiter nach oben gehe, wird Liebe dann nicht zu verkopft oder wandert dann Liebe vielleicht nicht zu sehr vom Gefühl in den Verstand?
Ja und nein. Also zunächst einmal wandert sie in den Verstand? Ja, das ist ja das Konzept der platonischen Liebe. Die platonische Liebe bedeutet, dass zunehmend die Vernunft, das Geistige, Zugang zum Ewigen erarbeitet. Und das, was sie dort findet, ist liebenswert. Übrigens berauschend auch. Das ist nicht nur so trockener, dröger Kram, sondern es ist wirklich berauschend wunderbar. Anamnesis, Wiedererkenntnis des Ewigen. Das Zweite ist aber, das ist ein Missverständnis, was vielleicht auch so ein bisschen christliche Tradition offenbart und abwertendes. Das Leibliche, die Lust zum Beispiel an der Sexualität, hat Platon niemals verneint. Das existiert alles weiter und darf weiter existieren. Das wird nicht schlecht geredet. Das ist wunderbar, das sollte man ruhig machen. Aber das andere ist mehr wert. Deswegen hat er die ersten Stufen aber nicht negativ konnotiert.
Okay, das ist nachvollziehbar. Was für mich jetzt allerdings nicht nachvollziehbar ist. Wir sprechen ja immer von platonischer Liebe. Und obwohl, wenn ich es mir jetzt überlege, passt es ja dann wieder. Wir sprechen ja von platonischer Liebe, was ja letztlich in unserem Verständnis heute meint, es gibt keinen Sex oder es ist eine Beziehung ohne Sex. Wie passt das mit der Leidenschaft zusammen? Beziehungsweise ist dann damit das gemeint, dass sozusagen Sex auf einer niedrigeren Ebene steht als sozusagen die höhere Betrachtung der Liebe.
Also wenn ich es richtig verstanden habe, hat es einfach einen Begriffswandel gegeben. Und heute sagen wir platonisch, wenn wir mehr oder weniger sagen wollen, da ist nichts mehr los. Deswegen ist das dann eine platonische Liebe oder wir wollen eine Freundschaftsbeziehung beschreiben oder ähnliches. Aber das ist nicht das, was ursprünglich Platon damit meinte.
Wir haben also hier ein Missverständnis.
Ja, oder man hat eigentlich Raubbau oder man hat Piraterie an einem Begriff begangen. Die platonische Liebe ist die Liebe zu den Ideen oder ist das Ringen und das Aufsteigen zu den ewigen Ideen. Wie weit man kommt, muss man eben sehen. Was aber nicht bedeutet, dass es auf den unteren Stufen nicht Leidenschaft und Sexualität geben darf. Eine Anekdote dazu.
Ja, unbedingt.
Platon erzählt in einem Dialog davon, wie Alkibiades, der schöne Jüngling, versuchte, Sokrates zu verführen. Und dann erzählt Alkibiades es so und sagt, ja, dann war ich bin erstmal mit ihm ringen und dann haben wir uns eingeölt und dann haben wir miteinander gerungen und da ist immer noch nichts passiert. Und dann haben wir nachts am Lagerfeuer gelegen und da ist auch nichts passiert. Und dann habe ich mich zu ihm gelegt und dann bin ich am nächsten Morgen aufgewacht, als hätte ich neben meinem Vater oder meinem Bruder gelegen. Und er ist dann auch ein bisschen beleidigt, weil Alkibiades der Star ist und Sokrates ist dieser hässliche Steinmetz. Und dann fragt er, warum ist das so? Und Sokrates antwortet, ja, ich hätte ja auch einen schlechten Tausch gemacht. Du glaubst, dass man Schönheit des Körpers gegen Weisheit der Seele tauschen kann. Nur weil du schön bist, nimmst du dir das Recht heraus, dass ich dich dann sofort partizipieren lasse an meinen Erkenntnissen. Das ist ein unfairer Tausch.
Okay, ist auch eine Sichtweise.
Genau.
Okay, dann, um nochmal zu deiner Geschichte zu kommen, dann hat er alles aufgeboten, und ist eigentlich nicht zum Erfolg gekommen, wie er sich das gewünscht hat oder wie es erzählt wird, dass er sich das gewünscht hat. Und weil da eben dieser Geschlechtsakt nicht vollführt wurde, sprechen wir dann heute oder ist vielleicht dieses Missverständnis entstanden?
Das wäre eine Möglichkeit, aber es kann schlichtweg sein, dass die Machtkonstruktionen der nachfolgenden Jahrhunderte und Jahrtausende christlich geprägt waren und die hatten eh ein negatives Bild von Geschlechtlichkeit. Darüber haben wir ja schon gesprochen und dann war es nur passend, Platon zu benutzen und nicht ehrlich mit ihm umzugehen, sondern manipulativ.
Das ist ja ein bisschen gemein. Du hattest es aber vorhin schon erwähnt, dass Platon mit dem Ideal der wahren Liebe einen riesigen Einfluss hatte, beziehungsweise auch noch heute hat. Kannst du vielleicht noch mal ganz kurz zusammenfassen, wie sieht die Wirkung Platons bis heute und bis in die Gegenwart aus?
Vielleicht kann ich es wieder an einer Geschichte
deutlich machen. Ja,
also im Symposium gibt es, also erstmal muss man sich das Symposium vorstellen, das ist nicht so eine trockene Tagung, sondern da sitzen diese sehr dem Wein zusprechenden Gesellschaft in einem fast Dionysus-ähnlichen Kult zusammen. Und wer genau liest, weiß, dass die schon am dritten Tag der Feier sind und es an diesem Tag etwas ruhiger angehen lassen wollen, weil die anderen schon sehr
mitgenommen sind.
Mitgenommen waren. So. Und deswegen spricht man mal eben über die Idee der Liebe. Das Erste, das Spannende, ist der Dreischritt. Die Ersten, die da erzählen, sind diejenigen, die den klassischen Mythos nur interpretieren. Die erzählen also was über Eros und über Aphrodite und wie das so ist und wie man die zu verstehen hat. Eigentlich sind die noch genau Mythos, Myen, hinterherreden. Und dann kommt Aristophanes, der Komödiendichter, und der erzählt seine eigene Geschichte. Der findet schon eine eigene Geschichte, zu der ich gleich kommen kann.
Ich ahne, was jetzt kommt.
Ja, ja, genau. Aber vorher, und der dritte Schritt ist dann Sokrates, der dann von seiner wissenschaftlichen Diskussion mit Diotima berichtet. Das heißt also, wir haben Mythos, selbst erfundenen Mythos, eigentlich schon Übergang zum Logos und Logos selbst an einem Abend im Brennglas. So, und jetzt die Erzählung vom Kugelmensch?
Ja,
und ja. Also die ist einfach so wunderschön. Also,
Du hast ja davon so geschwärmt.
Ja, und es ist auch das ist hier ein Komödiendichter, der die erzählt. Also immer mit dem Augenzwinkern. Man stelle sich bitte den Menschen vor, wie er ursprünglich war, so Aristophanes, und das war ein Kugelwesen mit vier Armen, vier Beinen. Und wenn es mal richtig schnell gehen sollte, dann haben wir uns Ratschlagen voranbewegt und wir waren sehr mächtig. Wir waren, weil wir eben so stark waren, weil wir so schnell waren, waren wir so mächtig, dass wir irgendwann die Hybris begangen haben, den Olymp anzugreifen. Was Zeus sehr erzürnte und dann hat Zeus uns in der Mitte durchgeschnitten und hat gesagt, das habt ihr jetzt davon und dann verblutet ihr.
Was ein bisschen gemein
ist. Das ist ein bisschen gemein, aber zum Glück ist Apoll gekommen, halt als erster plastischer Chirurg der Menschheitsgeschichte uns zusammengeknotet und deswegen haben wir alle einen Bauchnabel. Da ist nämlich sozusagen die OP-Narbe. So, und damit hätte man gesagt, gut, Strafe genug, dann sollen die weiterleben. Was ist aber passiert? Und jetzt kommt die Romantik. Wir haben alle unsere zweite Hälfte gesucht, haben, wenn wir sie gefunden haben, uns umschlungen in der Sehnsucht nach der alten Vollkommenheit und sind in dieser Umklammerung gestorben, weil wir uns nicht voneinander lösen können. Nur mal so ein bisschen, wie wirkungsmächtig dieses Bild ist. Ein Ehepartner stellt man heute als seine bessere Hälfte vor.
Das stimmt.
Der Glöckner von Notre-Dame beginnt damit, dass zwei Skelette gefunden werden in den Katakomben von Paris, die in Umschlingung miteinander gestorben sind und. Also diese Romantik liegt fort.
Das ist schon sehr romantisch.
Aber die Geschichte geht trotzdem noch weiter. Die typisch griechische Götter, die ärgern sich, die sterben ja alle, die Menschen, dann betet uns ja keiner mehr an und wir kriegen auch keine Opfergaben mehr. Das ist irgendwie schlecht. Müssen wir uns wieder was Kluges einfallen lassen? Und Apoll ist ja sehr klug. Und er sagt, Mensch, wir verlegen die Geschlechtsorgane nach außen. Denn vorher waren die innen und die Menschen haben in sich selbst gezeugt.
Mhm.
So, und danach ist es möglich, dass sich die getrennten Hälften wenigstens zeitweise, ich nenne im Geschlechtsakt, zur alten Symbiose, zur alten Vollkommenheit vereinen können. Daraus können sie so viel Kraft schöpfen, dass sie dann wieder gewachsen sind, dem Alltag zu begegnen und ihr Leben zu leben. Schöner Zusatz dazu ist, es gab drei Geschlechter im ursprünglichen Kugelzustand. Es gab Kugelmenschen, die zwei Männer waren, es gab Kugelmenschen, die zwei Frauen waren und es gab Heterosexuelle. Und wenn man jetzt geteilt wird, heißt das nicht, dass man eine heterosexuelle Hälfte sucht. Man kann auch eine gleichgeschlechtliche Hälfte suchen. Und noch besser, diese Vereinigung zur alten Vollkommenheit muss nicht die eine Hälfte sein. Es ist eigentlich mit fast jeder Hälfte möglich, sofern das im Guten und im Schönen und im Gerechten passiert. Und dann ist es wunderbar.
Man merkt dir ja deine Begeisterung an. Aber es ist wirklich eine sehr schöne Geschichte, diese Kugelwesen. Du hattest sie auch schon mehrmals erwähnt jetzt in den ganzen Folgen.
Sie steckt ja auch voller Toleranz. Das darf man ja auch nicht vergessen. Ja. Also so für die Neigung, für die Vereinigung und. Bei Platon geht ja immer dann diesen Schritt weiter. Dann kommt das Gespräch mit der Diotima. Die eigentlich platonische Liebe ist sozusagen dann noch den Schritt weiter. Die trennt sich ja von diesem geschlechtsaktorientierten Vereinigungsprinzip, sondern sagt eben, nachher vereinigt man sich mit etwas Abstrakten, nämlich mit der Idee des Guten, Schönen und Gerechten, zumindest in den höchsten Stufen. Was aber so ein Prinzip bleibt, ist die Sehnsucht nach Vollkommenheit. Die ist in beiden Geschichten drin. Der Kugelmensch war vollkommen und ist jetzt konfrontiert mit seiner unüberwindbaren Individualität, die uns ja bis heute in der Psychoanalyse beschäftigt. Also wir werden geboren, wir leben und wir sterben allein und die Subjektivität lässt sich nicht überwinden. Deswegen dieser Hoffnung auf Vereinigung. Und bei Platon geht es ein bisschen weiter. Wir möchten so gerne am Ewigen partizipieren. Und das können wir durch Erkenntnis.
Jetzt muss ich mal provokativ reinfragen. Gibt es denn bei dem Kugelwesen, wäre klar, okay, die Vollkommenheit ist erreicht, wenn das Kugelwesen wieder zusammen ist. Bei der Erkenntnis, gibt es da eine Grenze der Vollkommenheit oder ist es beliebig nach oben zu erweitern?
Nein, wenn man erstmal absolute Erkenntnis gefunden hat, dann lässt sie sich nicht mehr toppen. Also sollte es dem Menschen gelingen, und hier sind wir immer sehr konjunktivistisch, ja, eine Idee zu erkennen, dann hat er etwas Ewiges, Vollkommenes und nicht mehr zu Verbesserndes erkannt. Und das ist ja gerade das Rauschhafte, das Faszinierende.
Aber woran erkennen wir dann, dass es diese Idee ist?
Na, bleiben wir mal bei mathematischen Gesetzen. Ist es dir in irgendeiner Weise vorstellbar, dass man die Definition des Kreises toppen könnte? Mehrkreis.
Jein. Man weiß es ja noch nicht. Also die Frage ist ja, wenn wir immer sicher sein würden, dass das jetzt das Ende der Erkenntnis ist, dann würde es ja nie weiter ein weiteres Streben nach Erkenntnis geben.
Ja, aber das passiert ja immer genau dann, wenn wir nur das Gefühl haben, so würde Platon antworten, wenn wir nur dicht dran sind. Wir haben es aber noch nicht genau getroffen. Es gibt noch Schwierigkeiten, es hakt noch. Das ist ja das Prinzip des Forschens an sich. Es gibt objektive Erkenntnis, wir erreichen sie nur ganz, ganz selten. Und wir merken aber, dass wir uns dem annähern, wenn Widersprüche reduziert werden, wenn Prognosen möglich sind und so. Im Endeffekt ist das schon wissenschaftliches Arbeiten in Reinkultur. Aber erst dann, wenn wir etwas gefunden haben, was über jegliche Falsifikation, also Infragestellung und Revision erhaben ist, dann würden wir sagen, jetzt ist eine Idee gefunden worden im planetonischen Sinn.
Okay, die Idee also bei Platon. Ich möchte jetzt mal noch eine ganz einfache Frage stellen. War Platon eigentlich verheiratet?
Nein, war nicht.
Okay, also Platon hat ganz viel über Liebe sich ausgedacht bzw. eruiert und war aber eigentlich gar nicht verheiratet.
Ja, aber seine Liebeserfahrungen könnten ja auch außerhalb von der Ehe stattgefunden haben.
Das
also
stimmt.
Tatsächlich ist Platon, wir wissen ziemlich wenig über so etwas wie leidenschaftliche Beziehungen und es könnte sein, dass Platon tatsächlich hauptsächlich mit seiner Philosophie glücklich war. Er hat trotzdem ein sehr spannendes Leben geführt, also von Abenteuerreisen, von Entführungen bis hin zur wissenschaftlichen Karriere ist alles dabei. Und er ist mit 80 Jahren nach der rauschenden Hochzeitsfeier einer seiner Schüler gestorben.
Oh, das klingt aber eigentlich nach einem sehr, sehr schönen Abschied, möchte ich mal sagen. Ja, Markus, vielen, vielen Dank. Das war eine spannende dritte Folge über Platons Ideal der wahren Liebe. Das nächste Mal machen wir mit Freundschaft weiter. Und zwar reden wir über Aristoteles und seinen Freundschaftsbegriff. Ich danke dir für die schöne Folge.
Ich danke dir.
Und ja, wünsche dir einen schönen Tag noch und euch allen auch. Und hoffe, wir hören uns bald wieder.
Tschüss.
Das war unser Podcast Liebe, Sex und Freundschaft – Fragen und Antworten der Philosophie mit Markus Tiedemann und Katrin Tuminski, Musik Sven Germeroth, Technik Birgit Nockenberg. und schaltet auch das nächste Mal gern wieder ein.